Alphaville. In Person Marion Gold. Ihr begeistert seit über 40 Jahren mit Synthie-Pop. Weltruhm habt ihr ja mit Hits wie Big in Japan, Sounds Like a Melody und Forever Young erlangt. Forever Young erreicht inzwischen ja auch wieder ein junges Publikum über Social Media und die Streaming-Plattformen. Nicht zuletzt auch durch den David Guetta-Remix. Ihr findet euch also immer wieder neu. Was treibt dich, was treibt euch dazu an?
In erster Linie Neugierde. Also das ist eigentlich das Motiv, was ja von Anfang an da war. Also abgesehen von der Begeisterung für Musik und die Tatsache, dass wir das überhaupt machen können. Also ich wollte ursprünglich Maler werden und hatte eigentlich auch schon einen Studienplatz dafür. Und dann ist mir die Musik dazwischen gekommen. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich war immer Fan von Musik bis zu meinem 26. Lebensjahr eigentlich. Kein ausgebildeter Instrumentalist, konnte ein bisschen Keyboard spielen, so wie Schreibmaschine schreiben etwa. Und dann gab es eben diese technische Revolution durch Sequenzer, Rhythmusmaschinen, Synthesizer. Und auf einmal war es möglich, tatsächlich einen Traum zu verwirklichen, nämlich Musiker zu werden und auch von einer völlig anderen Seite in dieses Genre einzusteigen. Normalerweise ist der Weg immer über das Erlernen eines Instrumentes und dann beschäftigt man sich vielleicht mit Komponisten oder Bands oder so. Man fängt an, vielleicht Stücke von anderen Künstlern zu covern, um rauszukriegen, wie man überhaupt komponiert. Und bei uns war es einfach so von 0 auf 100. Wir sind praktisch in die Musik reingestiegen und haben dann sofort angefangen, unsere eigenen Stücke zu schreiben. Also wir hatten das alles in unseren Köpfen und es war eben möglich, das durch Programmierung und Maschinen direkt zu realisieren. Wir sind übrigens heute wieder in so einer ähnlichen Situation mit der KI. Das ist ganz interessant. Allerdings kann man das nur indirekt miteinander vergleichen, weil die KI natürlich noch ganz, ganz andere Möglichkeiten bietet. Aber es ist eben auch so ein Umbruch, wo man sich als Musiker oder auch als Komponist nochmal völlig neu definieren muss.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview, ein bisschen deine Bio studiert und so weiter. Und ich finde es sehr spannend. Nach dem Abitur Wehrdienst, nicht ganz zu Ende gemacht, nach Berlin, West-Berlin gegangen, dort im Punk gelebt, dann gerettet von einer Freundin nach Münster geholt. Und in einem Keller in Münster, da hat die Geschichte eigentlich richtig jetzt angefangen mit Alphaville. Erzähl doch mal, wie war das damals? Wie wichtig war dieser Ort in Münster für die Karriere für Alphaville für dich?
Ja, also extrem wichtig. Also Münster war so eine Art Rückzugsort für uns. Die Geschichte von Alphaville beginnt ehrlicherweise in West-Berlin, in dieser Mauerstadt, umgeben von Minenfeldern, Stacheldraht und Geschütztürmen und was weiß ich nicht. Und ein bizarrer, seltsamer Ort und eigentlich ein idealer Rückzugsort für Menschen wie mich, die nachdem ich aus der Bundeswehr rausgeschmissen worden bin, eigentlich kein Ziel hatten, sondern einfach nur die Tür hinter sich zuschlagen wollten. Und das war, West-Berlin war dieser Ausweg. Ich habe dann irgendwie Gleichgesinnte getroffen, die also ein ähnliches obsessives Interesse an Musik hatten. Und da ist in West-Berlin tatsächlich so der Kern, der Ursprung von Alphaville zu sehen. Wenn man es auch heute nicht glauben kann, wir haben keinen Übungsraum da gefunden. Und durch die Vermittlung meiner damaligen Freundin, deren Großmutter wohnte in Münster und die hatte mehrere Miethäuser am Dahlweg. Und in eines konnten wir dann, wir waren so ein Künstlerprojekt mit mehreren Leuten, Fotografen, Malern und eben Musikern, konnten wir dann da einziehen und zusammen leben und irgendwie zusammen irgendwie unsere künstlerischen Neigungen nachgehen. Und also Münster war eigentlich die Geburtsstätte, vielleicht nicht von Alphaville, aber die Geburtsstätte von unheimlich vielen Kompositionen, von unheimlich vielen Songs, die wir in der Zeit geschrieben haben. Also wir haben praktisch die gesamten ersten beiden Alben in Münster geschrieben. Das Material mit ganz wenigen Ausnahmen ist alles in Münster entstanden.
Heute seid ihr in Gronau auf der Bühne, der Geburtsstadt von Udo Lindenberg. Wie ist das? Ist es sowas, wenn man Münster mal nimmt jetzt als Ort, sowas wie ein Heimspiel für euch? Ist ja nicht ganz so weit weg.
Heimspiel klingt immer für mich irgendwie so ein bisschen nach Selbstüberschätzung, weil das ist so wie, das ist ein leichter Deal, den man jetzt macht. Ja, und man nimmt das nicht so ganz ernst. Und wir nehmen eigentlich jeden Auftritt, den wir machen, nehmen wir sehr ernst. Allerdings auf eine sehr spielerische Art und Weise, weil wir haben einfach eine Menge Spaß auf der Bühne und es ist im Prinzip 50% unserer Existenz ist eben live die Sachen zu spielen, die wir in den anderen 50% unserer Zeit irgendwie schreiben. Also wir nehmen unser Publikum halt ernst und wir wollen das unterhalten und wir wollen, also wenn mal irgendwas nicht so ganz gut läuft, dann sagen wir nicht, heute war aber ein blödes Publikum, sondern irgendwie wir fragen uns, was ist an dem Abend nicht richtig gelaufen von unserer Seite. Ich denke, das wird ein super Abend werden heute und wir werden das Haus rocken.
Klingt sehr demütig auch. Als Künstler finde ich eine tolle Haltung von dir. Ich gehe nochmal auf Udo Lindenberg ein. Ja. Udo Lindenberg und Marion Gold. Es gibt sehr viele Parallelen. Du entstammst auch einer Familie, die mit Klima und Sanitärtechnik zu tun hatte. Udo Lindenberg genauso. Udo Lindenberg ist auch aus der Bundeswehr abgehauen. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Der war in der Bundeswehr? Ja, der war bei der Bundeswehr. Der ist danach abgehauen.
Stimmt,
der hatte keinen Bock mehr.
Der war in diesem Militärorchester, ne? Als Schlagzeuger.
Oder? Ja, also als er angekommen ist zum Grundwehrdienst, hat er sein Schlagzeug an der Pforte abgegeben bei der Wache, hat gesagt, hier, nimm mal. Damit ging die Sache schon los. War schon eine lustige Geschichte, ja. Es gibt noch mehr Parallelen. Auch er hat ja in der Kommune gelebt, mit Otto Walkes und mit anderen, Westernhagen und so weiter, zusammen gelebt. Eine steife Zeit damals für ihn. Auch eine Entwicklungsphase mitgemacht. Und dann irgendwann gefestigt. Wie ist das jetzt, wenn man das so vergleicht? Du bist heute an dem Ort, wo er halt aufgewachsen ist und du spielst heute Abend hier. Was macht das mit dir als Künstler?
Also das macht jetzt nichts Spezielles mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir war es nicht bewusst, als ich jetzt hier hingefahren bin, ich wusste, dass das irgendwo hier in der Gegend war, aber so intensiv habe ich mich jetzt auch nicht mit der Karriere von Udo beschäftigt. Also wir freuen uns alle sehr heute Abend auf den Auftritt und wenn das obendrein auch noch der Geburtsort von Udo Lindenberg ist, dann ist das doch super, dann passt doch alles.
Außerdem seid ihr beide Westfalen, du bist Ostwestfale, er kam von hier, also insofern...
Westwestfale.
Genau, Westwestfale ist ein gutes Wort, ja. Worauf können sich die Leute heute Abend freuen in Gronau? Ihr habt ja ein reichhaltiges Repertoire, unheimlich viel. Du hast auch in der Zwischenzeit ja viel experimentiert. Ich kann mich erinnern, zum 40. Jahrestag von Forever Young hast du zum Beispiel diese Babelsberg-Geschichte mit großem Orchester gemacht. War dir eine Herzensangelegenheit, fand ich übrigens eine geile Nummer. Mutig zu sein, mit einem Orchester zu spielen, dieser Größenordnung. Also was erwartet die Leute heute Abend? Auch viel Überraschung?
Ich denke schon, ja. Also es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, wenn man im Studio sitzt und Songs schreibt oder von mir aus auch auf Tour, aber so im Tourbus sitzt und Songs schreibt und wenn man diese Stücke dann live spielt, weil aufnehmen, das ist, und komponieren ist die eine Sache, wo man eigentlich die Meinung von anderen Leuten gar nicht hören will, wo man einfach nur seinen eigenen Ideen folgt oder das, was der Song einem so mitgibt auf dem Weg. Und wenn man auftritt, dann ist es genau das Gegenteil. Du willst eigentlich mit diesen Songs, die du jetzt geschrieben hast, die Leute bestmöglich unterhalten. Und dann überlegst du dir nicht, was du jetzt irgendwie, was für dich jetzt eine musikalisch gesehen eine Priorität hat, sondern was könnte das sein? Wie könnte man diesen Song auf der Bühne dann so neu gestalten, dass er eben noch besser rüberkommt? Und insofern wird es vielleicht ein paar Überraschungen geben, weil wir eben einige Songs etwas anders spielen werden, weil wir der Ansicht sind, dass das so irgendwie fürs Publikum und für einen Live-Auftritt einfach besser funktioniert.
Ich habe die drei Welt jetzt ja schon aufgezählt, Big in Japan, Sounds Like a Melody und Forever Young. Welcher von den Titeln ist denn so dein persönlicher Favorite? Wo sagst du, bitte?
Ich finde die alle super.
Aber wo schwingt die Seele mit? Und du sagst, das ist doch was, was mich nach all den Jahren immer noch berührt.
Ich würde mal sagen, da, wo die Seele ursprünglich am wenigsten mitgeschwungen hat, also das fällt mal von hinten auf, das war Sounds Like a Melody, weil das war so eine Auftragsgeschichte. Wir hatten, nachdem Big in Japan rausgekommen ist, war die Plattenfirma eigentlich davon überzeugt, der nächste Titel wäre dann Forever Young. Und nun wurde Big in Japan aber, die Erwartungen waren hochgesteckt, aber über alle Erwartungen hinweg tatsächlich, also innerhalb von 6 Wochen Nummer 1 in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern. Es war so ein überwältigender Erfolg und Warner Brothers war dann der Ansicht, dass wir noch einen weiteren Song brauchen, den wir zwischen Big in Japan und Forever Young veröffentlicht. Und die haben dann so zwei Emissäre nach Münster geschickt, die uns dann gesagt haben, ey Jungs, ihr seid so geil, ja. Ihr könnt Hits schreiben am Fließband. Schreibt doch jetzt noch mal einen Song für den Sommer, den wir für den Sommer haben. Das wird bestimmt auch ein Riesenerfolg. Und wir in unserem naiven Größenwahn haben dann gesagt, ja klar, machen wir. Und dann haben wir Sounds Like Melody geschrieben innerhalb von ein paar Tagen. Später dann, als es darum ging, irgendwie Stücke live zu spielen, hatte ich kein gutes Verhältnis zu diesem Song, weil er einfach auf eine andere Art entstanden ist als alles andere, was wir sonst so geschrieben haben. Das war unser Herzblut und Sounds Like a Melody war irgendwie sowas wie, ja, machen wir mal schnell, wir haben es ja drauf und also wir haben es eigentlich gar nicht wegen uns geschrieben, sondern wegen irgendwelchen anderen und wegen irgendwelchen materiellen oder finanziellen Dingen oder sowas. Das passt überhaupt nicht in das Konzept von Alphaville rein. Und deswegen habe ich mich jahrelang geweigert, diesen Song live zu spielen. Bis dann mein MD, Martin Lister war das damals, also mein Musical Director für die Live-Geschichten, gesagt haben, ey Marian, wieso spielen wir eigentlich nie Sounds Like a Melody? Das ist doch ein toller Song. Und ich habe ihm das dann erzählt. Und er meinte, ey, pass mal auf, ich gehe in die Band, wir rehearsen den Song und dann kommst du dazu und singst mit der Band und dann sag mir, wie du dich da fühlst. Und
was mich an dir fasziniert, ist die Stimme, der Tenor. Von Anfang an das prägende Element bei Alphaville, deine Stimme. Du kommst in Höhen, da habe ich mich gefragt, wie kommt man da hin? Das ist eine Sache, die auch jetzt bei deinen Live-Auftritten ja noch immer bestechend ist. Ich habe im Internet einige Sachen von dir gesehen, auch Einladungen von anderen Radio- und Fernsehkollegen, die dich immer wieder auch Sachen singen haben lassen, die nicht unbedingt mit der Popbühne zu tun haben. Du könntest auch klassisch arbeiten, glaube ich, oder?
Ja, ich war offen gestanden kurz davor. Ich hatte Ende der 80er Jahre Gesangsunterricht bei einer sehr, sehr tollen Gesangslehrerin in Berlin. Und die fing dann irgendwann an, nachdem wir irgendwie so ein paar Tage zusammengearbeitet haben, mir Stücke von Schubert und von Brahms vorzuspielen und hat mich dann irgendwie dazu angeleitet, sing doch mal dieses Stück oder dieses oder jenes und so von diesen klassischen Sachen. Und ich hatte wirklich keine Probleme damit, das zu machen. Und sie hat tatsächlich versucht, mich dazu zu kriegen, dass ich einfach das Fach wechsle, weil sie mich für sehr talentiert hielt da. Und dann ist die Mauer zusammengekracht und Ost und West wurden vereint und die Musikschule wanderte dann irgendwo aus Berlin raus, woanders hin. Und ich habe diesen Zug einfach verpasst. Also ich hatte selber eigentlich Interesse, ich hatte schon Bock, das zu machen. Und dann war aber die Gelegenheit nicht mehr da und das andere war, das lief auch alles so toll und also auf eine sehr, sehr erfüllende Art eben. Deswegen habe ich das dann also gelassen.
Probably for the best.
Andersrum bin ich froh, dann bleibst du uns auf der Popbühne erhalten. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen und zwar Forever Young wird ja gerne genommen, um Stories im Netz zu unterlegen, also die ewige Jugend. Da bieten sich immer so viele Sachen an. Zuletzt wart ihr in den Schlagzeilen damit. US-Präsident Trump hat das Lied auf seiner Plattform Truth Social in seinem Video benutzt. Es zeigte so Animationen von ihm zu verschiedenen Zeiten, angefangen von einem Bild, das ihn im Alter so von 4 Jahren zeigen soll. Wie hast du reagiert, als du das wahrgenommen hast?
Naja, wie alle wissen, haben wir Protest eingelegt und haben in New York ein paar Anwälte beauftragt von Warner Brothers, dass sie das Ding irgendwie so schnell wie möglich aus der Leitung ziehen, weil wir weder mit der Politik noch mit der Person selber irgendwas zu tun haben wollen. Also dieser Mensch ist vulgär, ordinär, sexistisch, also das ist ein unglaublich hässlicher Dinosaurier, der nicht mehr in diese Zeit passt. Und ich fand es einfach schrecklich. Und ich fand es vor allen Dingen auch wahnsinnig unprofessionell, dass die Entourage von Trump, die ja nun eigentlich wirklich über alles Bescheid wissen, einen Song benutzen und sich vorher nicht die Rechte dafür holen. Also das muss denen auch klar sein, dass dann irgendwie Proteste eingelegt wird. Naja, jedenfalls war das Ding nach 3 Tagen dann irgendwie aus dem Netz.
Das war die Reaktion.
Und damit war die Sache dann erledigt.
Geht ihr generell dagegen vor, wenn jemand eure Lieder benutzt? Ich meine,
Das hängt davon ab, wer es macht. Also es gibt manchmal Fans oder Leute, die irgendwie durchaus sympathische Projekte haben und die das vielleicht nicht wissen oder im Überschwang ihrer Ideen dann einfach Lieder oder Stücke von uns benutzen. Und grundsätzlich finden wir es nicht gut, wenn das passiert und die Leute also sich keine Genehmigung holen und man da vorher kurz mal drüber spricht. Aber es gibt halt Fälle, wo wir sagen, ja okay, schwamm drüber. Das Projekt als solches ist einfach super und der Typ ist einfach steht voll dahinter und so weiter. Dann lass gut sein. Es ist eben so.
Bei Forever Young gab es ja auch gute Anfragen-Cover. David Guetta mit Eva Max zusammen oder Beyoncé und Jay-Z. Also die haben das ja dann auch vor Publikum gezeigt und waren richtig, ich habe mir die Videos angeguckt, die sind da richtig drin aufgegangen. Solche Sachen tun ja auch gut, oder? Wenn das eigene Lied von, ich sag mal, von so Popgrößen, Kollegen benutzt wird.
Ja, das ist ein Riesenkompliment. Und also es ist auch von meiner Seite aus, wenn wir Musik covern von anderen Künstlern, was auch immer wieder passiert, dann ist das auch als ein Kompliment, als eine Art Liebes, Erklärung gemeint, ja. Weil man setzt ja nicht hin und covert irgendwie den Song von jemand anders, wenn man die Person, wenn man mit der Person nichts anfangen kann oder also aus rein, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie einfach einen Song von jemandem aus rein kommerziellen Erwägungen heraus zu covern. Also das wäre eine schreckliche Vorstellung. Deswegen bin ich nie Musiker geworden.
Schauen wir nochmal nach vorne. Jetzt tourt ihr durch die Lande mit diesen Projekten, mit diesen Live-Shows, wie heute Abend auch in Gronau. Was hast du dir noch zum Ziel gesteckt? Gibt es noch so eine Überraschung wie Babelsberg? Das Projekt kam ja auch wie Kai aus der Kiste. Keiner hat damit gerechnet, du kamst damit raus und fand es wirklich bombastisch. Also gibt es noch mehr solche kreativen Ideen? Irgendwann hat, glaube ich, ein Kollege, ich weiß nicht, ob es Bernhard Leut war oder Frank Merzen, gesagt, du wachst jeden Tag auf, 100 Ideen, der Mann ist einfach kreativ.
Ja, ich meine, so eine super tolle kreative Idee mit einem Symphonieorchester aufzutreten, finde ich, ist das nun auch nicht. Aber es hing halt irgendwie über uns wie so ein UFO die ganze Zeit. Seit den 80er Jahren, also es gab da eine Zeit, wo, muss im Sommer 83 oder so gewesen sein, also schon ewig lange her, wo alle meine Kollegen irgendwie in Ferien waren. Einige sind ja noch zur Schule gegangen und andere haben studiert und also jedenfalls waren alle weg und ich war ganz alleine da in Münster. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich immer mit den anderen zusammen Songs geschrieben und konnte mir das auch gar nicht vorstellen, das irgendwie alleine zu machen. Aber jetzt saß ich da und habe dann angefangen, da stand so ein altes Klavier rum, habe ich angefangen selber Songs zu schreiben. Und eine dieser Stücke, der dann auf dem 2.0 auch drauf war, war Lassie Come Home und das geht eben eigentlich darum, um Heimweh oder Fernweh oder sonst irgendwas, um Verlassenheit und dass man sich irgendwie nach Freunden sehnt und dass man wieder zurück will und so. Und als Bernd es gehört hat, meinte er, das müsste man eigentlich mit einem Orchester machen, Maja, ne? Und diese Idee, das mit dem Orchester, also überhaupt Alpha Will Musik mit dem Orchester zu machen, die hat mich eigentlich seitdem nicht mehr losgelassen über die ganzen Jahre. Und als dann das losging mit der Pandemie und man so zurückgeworfen wurde auf sich selber und eigentlich auch keinerlei Möglichkeiten hatte, live aufzutreten, war auf einmal die Zeit da, sich sowas ernsthaft zu überlegen. Und dann hatten wir die Möglichkeit, mit den Babelsbergern das zusammenzumachen. Das war dann letztendlich die goldene Gelegenheit, irgendwie das dann nach all den Jahren auch zu realisieren.
Aber gibt es Projekte, wo die dir vorschweben, wo du sagst, da packe ich jetzt noch zu?
Es sind nicht mehr 1000 Ideen, die ich habe, wenn ich morgens aufwache, aber es sind vielleicht 8, 9 oder 10 immer noch. Und da sind immer noch so ein paar gute dabei. Aber also das nächste Projekt, was wir machen, ist jetzt das nächste Album. Und das nächste Album steht eben in diesem Zusammenhang mit diesen ganzen technologischen Entwicklungen auf der einen Seite, also zum Beispiel KI und so weiter. Wie verhalten wir uns dazu? Wie werden wir das anwenden? Wie können wir das vereinbaren mit unserer Ethik, mit unserer musikalischen Philosophie? Und zum anderen stehen wir in einer Zeit, die politisch so tohuwabohu-mäßig ist und so ein Durcheinander, so asymmetrisch. Das findet natürlich irgendwie auch eine Fortsetzung in der Musik. Das ist ja auch eine Inspiration, wenn auch eine negative, aber es sind halt Einflüsse, die auf so eine Albumproduktion dann sich auswirken. Und insofern ist das irgendwie das Projekt, was wir momentan am intensivsten verfolgen, also neben unseren Konzerten. Und ich denke, das wird ein ganz entscheidendes Album für Alpha Will werden.
Wann wird es rauskommen? Wann denkst du, seid ihr soweit?
Wir haben jetzt kompositorisch jetzt eigentlich damit abgeschlossen. Es geht irgendwie darum, also eine Idee zu bekommen, wie wir das jetzt genau produzieren. Und ich denke mal so innerhalb der nächsten 12 Monate. Also sagen wir mal nicht innerhalb der nächsten 12 Monate, sondern am Ende von diesen 12 Monaten. Also in etwa einem Jahr, denke ich, kommen wir damit.
Ich bin am Ende von meinem Interview angekommen. Wir haben sehr viel von dir gehört, sehr viel in dich reinhören dürfen. Ich sage erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich wünsche dir für das Konzert heute Abend toi toi toi. Und ich glaube, ich reihe dich ein in die Künstler mit Haltung. Du bist nicht irgendeiner, sondern du bist halt Marion Gold von Alphaville, der eine Menge mitgemacht hat in diesem Leben und noch viel vorhat. Und ich drücke dir die Daumen für ganz, ganz viele tolle Projekte und tolle Lieder. Und für mich spielt Forever Young, ist für mich auch so ein Gänsehautmoment. Wenn ich das Lied höre, verbinde ich eine ganz viele Erinnerungen. Und ich glaube, wenn jeder so ein Stück weit aus seinen Liedern was mitnimmt, dann habt ihr als Künstler viel erreicht. Dankeschön, dass ich das mit dir teilen darf.
Ja, danke. Danke für dieses Gespräch.